ARD.
Ich glaube, dass unser Gehirn eigentlich dafür prädestiniert ist, diese Mehrsprachigkeit aufzubauen. Das war ja auch in Europa gang und gäbe, dass Menschen viele verschiedene Sprachen sprechen können mussten. Wenn man weltweit guckt, sind eben die meisten Menschen mehrsprachig. Und für mich ist jetzt die faszinierende Frage in der Tat, wie funktioniert das, diese vielen Sprachen gleichzeitig managen zu können?
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Wer sich jahrelang mühsam durch Sprachkurse gekämpft und versucht hat, englische Idioms, den französischen Subjonktiv oder türkische Suffixe in den Kopf zu bekommen, der hat womöglich schon mal neidvoll auf Freunde geschaut, die einfach mehrsprachig aufgewachsen sind. Papa Deutsch, Mama Englisch, gleich mit zwei Sprachen fließend ins Leben zu starten, wie praktisch. Wobei zwei Sprachen, da können viele Menschen auf dem afrikanischen Kontinent nur müde abwinken. In Ghana zum Beispiel wachsen Babys mit bis zu 6 Sprachen auf. Wie geht das? Das ist jetzt das Thema in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Mein Name ist Anna Korwis. Mein Gast heute erforscht Vielsprachigkeit in Ghana. Nathalie Boll-Avetisian ist Professorin für Psycholinguistik an der Universität Potsdam. Herzlich willkommen im Studio.
Hallo.
Erstmal, wie sind Sie denn auf Ghana als Forschungsfeld gekommen? Wie vielsprachig ist dieses Land?
Also in Ghana werden 80 Sprachen tatsächlich gesprochen.
80,
genau. Und Erwachsene, das wissen wir aus Studien, die vorher schon gemacht wurden, sprechen dort bis hoch zu 12 Sprachen, aber typischerweise 3 oder 4, kontinuierlich und fließend.
Und ist das repräsentativ auch für andere afrikanische Länder,
Absolut.
Dass es so viele Sprachen gibt und auch asiatische Länder?
Ja, das ist unwahrscheinlich repräsentativ für sämtliche afrikanische Länder, vor allem im Subsahara-Raum. Und auch in Südostasien findet man das häufig, zum Beispiel in Indien. Es ist auch typisch, dass Kinder mit 5, 6 Sprachen aufwachsen und dann diese auch im Erwachsenenalter noch sprechen.
Wie wachsen denn Kinder da auf, dass sie auch wirklich nicht nur mit der Sprache von Mama und Papa, sondern halt noch mit vielen weiteren Sprachen in Kontakt kommen?
Ja, das ist tatsächlich einer der Schlüssel zu der Mehrsprachigkeit. Man muss sich vorstellen, dass in Ghana, und das ist typisch für viele afrikanische Länder, Familien typischerweise in sogenannten Compound Houses leben. Das sind Flachbauten, 3, 4 Häuser, Wände aneinander gebaut sozusagen. In der Mitte gibt es einen Innenhof, der sich von 3 bis 4 Familien geteilt wird. Und dort in diesem Innenhof verbringt man den Tag, weil es dort schattig und entsprechend kühler ist. Und in diesen Innenräumen gibt es dann zum Beispiel eine geteilte Kochnische, vielleicht auch ein Badezimmer im Freien dort auf diesem Hof. Und dort verbringen die Kinder, die Frauen und die Älteren ihren ganzen Tag. Kinder spielen zusammen. Und es sind also Leute, die dort in diesem Innenhof zusammenkommen, die eigentlich zu 3, 4 verschiedenen Familien gehören. Und in Ghana haben wir nicht wie in anderen Ländern den Fall, dass Leute eher untereinander heiraten würden, wenn sie von derselben Ethnie abstammen oder dieselbe Sprache sprechen, sondern das ist dort sehr typisch eben aufgrund dieser Multiethnizität, die wir dort haben, dass zum Beispiel eine Frau, die eine Ga ist, einen
also
Mann
Ga
heiraten.
Ist eine der verbreiteten Sprachen.
Das wäre eine der Sprachen und Ethnien. Die würde dann vielleicht einen Akan heiraten, also einen Akan-Sprecher. Der Akan-Sprecher würde dann also Akan mit seinem Baby sprechen oder mit seinem Kind und die Mutter würde Ga sprechen. Aber vielleicht hat die Mutter auch wiederum Eltern, also die Großeltern des Kindes, die nochmal andere Sprachen hergebracht haben. Und so kommt das dann zusammen, dass wenn man irgendwie 5, 6, 7 Erwachsene in einem Haushalt hat, in diesen Compound-Houses, ganz viele Sprachen zusammenkommen können. Und es ist dort typisch, dass jeder einfach in seiner Muttersprache oder in seiner präferierten Sprache mit allen spricht, mit den Erwachsenen sowie mit den Kindern.
Und dann gibt es quasi noch als Brücke Englisch als Amtssprache.
Ne? Mhm, genau, Amtssprache, offizielle Sprache ist Englisch. Das wird gesprochen auch in der Schule. Also sobald sie dann eingeschult werden, läuft alles auf Englisch dort. In der Kirche wird oft auf Englisch auch gesprochen. Und ansonsten ist die Hauptsprache des Landes Akan. Und dann gibt es eben ganz viele kleinere Lokalsprachen.
Das heißt, wir haben da wirklich ein babylonisches Sprachgewirr in so einem Innenhof und da schwirren dann auch die Kinder herum, beziehungsweise die Zielgruppe, die Sie sich angeguckt haben, die ist noch nicht so mobil. Das sind 3 bis 12 Monate alte Babys. Wie haben Sie sich angeschaut und für Ihre Studie untersucht, wie der Kontakt zu diesen verschiedenen Sprachen in diesem jungen Alter stattfindet?
Ja. Bei Babys ist das so, das wusste ich von dem Doktoranden Paul Umane, der kommt aus Ghana und hat mir dann auch erzählt, dass es typisch ist für Babys, dass das ganze Compound-Haus das Baby gemeinsam erzieht. Also das Baby ist vielleicht am Anfang des Tages bei der Mutter, aber dann wird irgendein anderer Erwachsener das Baby auf den Schoß nehmen und dann wird der nächste Erwachsene irgendwann kommen, das Baby auch mal eine Weile mit sich rumtragen. Und so kommt das Baby eben frühzeitig mit den ganzen Sprachen in Kontakt. Und um das zu erfassen, haben wir gesagt, wir gehen mal ganz einfach ran, machen einfach einen Fragebogen, der dann von Eltern ausgefüllt wird, wo wir alles abfragen, wie und wann Kinder mit welchen Sprachen, in welchen Situationen in Kontakt kommen. Also wie viele Sprecher gibt es in der Umgebung, welche sind erwachsen, welche sind Kinder, in welchen Sprachen wird Radio gehört und so weiter. Es wurde alles abgefragt und dann haben wir parallel dazu noch so ein kleines Logbüchlein kreiert und eine Weste genäht, die die Kinder anzogen. Das Logbuch steckte also in der Weste und über den ganzen Tag sollte dann, wer auch immer das Baby gerade im Arm hatte, dokumentieren in dem Logbuch, welche Sprachen das Baby in den letzten 30 Minuten gehört hatte.
Und okay, das konnten erstmal wir dann Bestandsaufnahme. Ein Ergebnis ist, das waren 121 Babys, für die sie das erfasst haben. Und die waren insgesamt mit 20 verschiedenen Sprachen in Kontakt. Also nicht jedes einzelne, aber insgesamt waren da 20 Sprachen im Spiel. Jetzt sprechen die ja selbst noch gar nicht. Was weiß man denn darüber, ob die überhaupt schon irgendwas von der Verschiedenheit der Sprachen mitbekommen?
Ja, das ist genau die Frage, die mich dann auch interessiert. Wir können natürlich gucken auf Studien, die im europäischen und nordamerikanischen Raum durchgeführt wurden in den letzten 20, 30 Jahren. Wir wissen darüber ziemlich genau, dass Spracherwerb ab Minute 1 der Geburt, wenn nicht eigentlich sogar schon zuvor, losgeht. Also wir wissen zum Beispiel auch aus Studien aus Nordamerika, dass Kinder, die Tagalog und Englisch sprechende Mütter haben, schon bei der Geburt diese zwei Sprachen unterscheiden können und wissen, dass es beides ihre Muttersprachen sind, weil sie diese lieber hören als nochmal eine dritte andere Sprache. Also wir wissen relativ viel über den bilingualen Erwerb und wissen, dass da von Anfang an, also in den ersten Lebensmonaten, ganz viel Informationen über die Lautstruktur, über die Betonung, über die Sprachmelodie gesammelt werden, die dann sozusagen vorbereiten, dass das Kind mit einem Jahr die ersten Wörter sprechen kann, mit anderthalb Jahren die ersten Sätze sprechen kann. Und das ist bei monolingualen Babys genauso wie bei bilingual aufwachsenden Babys. Diese Erwerbsverläufe sind gleich. Aber wie wird das jetzt gehandelt, wenn da noch mehr Sprachen im Input vorhanden sind?
Was weiß man denn darüber, welche Strategien Kinder dann im Weiteren entwickeln, um diese verschiedenen Sprachinputs zu managen? Sortiert das Gehirn die verschiedenen Sprachen in verschiedenen Ecken ein? Das frage ich mich ein bisschen, weil ich habe mich auch an verschiedenen Sprachen versucht und irgendwie sind zum Beispiel Spanisch und Französisch immer so gefühlt in der einen Gehirnecke. Wenn ich nach Vokabeln suche, vermischt sich das da. Und dann habe ich mich an Türkisch und Polnisch ausprobiert und obwohl die jetzt nicht miteinander verwandt sind, also anders als die romanischen Sprachen, scheinen die gemeinsam in einer anderen Ecke meines Kopfes abgelegt zu sein.
Das ist interessant. Aber
vielleicht ist das auch nur eine ganz subjektive Erfahrung.
Ja, das ist spannend. Also eigentlich ist das ein Thema der Neurolinguistik und ich bin keine Neurolinguistin, deswegen stecke ich nicht so tief drin. Aber ich weiß, dass es zum Beispiel Patienten gibt, Aphasiker, die bilingual sind.
Das und sind zum dann, Beispiel Schlaganfallpatienten, genau, ne, wo das Sprachzentrum gestört
richtig,
ist.
Ein Hirnareal betroffen ist und diese Patienten auf einmal nur noch eine ihrer beiden Sprachen sprechen können. Also das würde dafür sprechen, dass tatsächlich womöglich Sprachen auch an unterschiedlichen Orten repräsentiert sind. Aber die sind natürlich sehr stark miteinander vernetzt. Ne? Und das ist auch Gegenstand der Multilingualismus-Forschung, zu verstehen, wie die Repräsentationen dann ausfallen. Ne? Wenn ich das Wort Dog und Hund habe, also Englisch Dog, habe ich dann eine Bedeutung, die mit beiden Wortformen verknüpft ist. Wie markiere ich, dass das eine Englisch ist und das andere Deutsch und so weiter. Klar, das ist dann alles ein bisschen komplexer.
Was lässt sich denn beobachten bei etwas älteren Kindern oder vielleicht auch bei Erwachsenen in Ghana? Ist dann trotzdem eine Sprache so die Hauptmuttersprache oder sind es von mir aus zwei? Und dann gibt es aber noch drei Sprachen, die so als Subtext ganz schnell abrufbar sind und auch ziemlich gut gekonnt werden?
Ja, das kommt alles immer so ein bisschen auf den Lebenslauf an, sage ich mal. Also was mir berichtet wurde, ist, dass schon so jeder seine präferierte Sprache hat. Die kann sich aber auch ändern, ne? Wenn man also sich das Land Ghana nimmt. Wir haben dort oft den Fall, dass Familien umziehen aufgrund von beruflichen Veränderungen. Ne? Dass dann also die Familie dorthin ziehen muss, wo der bessere Job wartet. Dann ist dann vielleicht vor Ort eine andere Hauptsprache, die wirklich von vielen benutzt wird, als es an einem Ort zuvor war. Und dann kann sich so eine Hauptsprache auch mal ändern. Aber meistens sagen die Leute schon, haben sie ihre absolute präferierte Sprache und sprechen die dann auch einfach, soweit es geht, mit allen. Man kann nicht davon ausgehen, dass sie alle Sprachen gleich gut sprechen.
Sie haben sich ja auch angeschaut, wie sie mit diesen Sprachen in Kontakt kommen, ne? Also auch nochmal direkten Kontakt und indirekten Kontakt unterschieden.
Genau.
Was ließ sich da beobachten?
Ja, die Frage, ob Kinder die Sprache direkt hören, also indem dann Eltern oder Bezugspersonen sie direkt in der Sprache ansprechen oder ob sie diese Sprache einfach nur überhören, während andere Erwachsene oder andere Kinder diese miteinander sprechen.
Oder über das Fernsehen.
Ja, oder durchs Fernsehen oder Radio, genau. Ist für uns als Sprachentwicklungsforscher eine spannende Frage. Ne, lernen wir Sprache über diese direkte Kommunikation oder reicht das auch schon, dass ich diese Sprache einfach mitbekomme?
Gibt es da schon eine Antwort drauf?
Ja, genau. Die Forschung behauptet tatsächlich vor allem, dass direkte Sprache essentiell sei. Allerdings ist die Studienlage da wirklich sehr dünn. Es gibt eine Studie aus 2003, die sehr prominent ist und viel zitiert wird, wo untersucht wurde, ob Kinder einen Lautunterschied, den es im Mandarin-Chinesischen gibt, wieder lernen können. Den haben sie schon verlernt in diesem Babyalter, in dem dort getestet wurde, wieder erlernen können, wenn sie über 6 Wochen eine kurze Interaktion haben mit einer Sprecherin des Mandarin-Chinesischen. Und die konnten das dann tatsächlich wieder lernen. Hat man aber dieselbe Sprecherin auf Video aufgenommen und in dieses Video vorgespielt, konnten die Kinder das nicht lernen. Also da wurde dann irgendwie angenommen, dass diese soziale Interaktion wirklich sehr, sehr wichtig ist und dass wir nicht einfach ein Kind vor den Fernseher setzen können oder vors Radio und es würde darüber eine fremde Sprache aufnehmen. Das scheint so einfach nicht zu sein. Aber ich würde mal vermuten, das wäre jetzt meine Hypothese, da muss man wirklich mal gucken, dass wenn Kinder wahrnehmen, dass andere Erwachsene diese Sprache zum Kommunizieren nutzen, dass das schon ein Schlüssel sein könnte, der zu der Sprache hinführt.
Also, ich finde ja auch immer noch ganz spannend die Frage, in welcher Sprache jemand träumt. Also ob es vielleicht auch eine Sprache gibt, in der man sich emotional am wohlsten fühlt und das aber vielleicht gar nicht unbedingt die ist, die man beim Arbeiten oder für rationale Dinge.
Ja, das ist richtig. Ja,
das können Babys natürlich noch nicht beantworten.
Können sie nicht beantworten, ja. Aber weiß man ja auch, dass Menschen in unterschiedlichen Sprachen träumen können. Ja, wir haben das auch versucht in anderen Studien, die wir hier in Deutschland durchgeführt haben, darüber zu bestimmen, ob der Studie waren das Deutsch-Französisch-Bilinguale. Und denen fiel das unwahrscheinlich schwer, solche Fragen zu beantworten. Und wir sind da auch, haben wir versucht, über solche Fragen, in welcher Sprache zählst du, in welcher Sprache träumst du, welche Sprache würdest du lieber behalten, müsstest du eine abgeben, dahinter zu kommen, was ihre dominante Sprache ist. Und das war nicht so einfach. Also da hat sich kein klares Bild ergeben.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit der Psycholinguistin Nathalie Boll-Avetisian von der Universität Potsdam. Sie erforscht Vielsprachigkeit bei Kindern. Dreisprachigkeit habe ich im Bekanntenkreis. Ein Junge, Vater Deutsch, Mutter spricht Marokkanisches, Arabisch und Französisch. Das scheint zu klappen, erscheint mir persönlich schon aber extrem viel. Aber 6 Sprachen, wie schafft das unser Gehirn, so viele Sprachen ja irgendwie zu verarbeiten?
Ja, ich würde es, glaube ich, andersrum aufziehen. Ne? Also ich glaube, dass unser Gehirn eigentlich dafür prädestiniert ist, diese Mehrsprachigkeit aufzubauen. Das war ja auch in Europa gang und gäbe, dass Menschen viele verschiedene Sprachen sprechen können mussten, weil die Sprachen viel kleiner und die Dialekte viel vielfältiger waren, als sie es heute sind. Also der Monolingualismus, der heute in Europa die Norm ist, ist eigentlich nicht die Norm, auch nicht für unseren Kontinent. Also wenn man weltweit guckt, sind eben die meisten Menschen mehrsprachig. Und für mich ist jetzt die faszinierende Frage in der Tat, die sich auch stellen, wie funktioniert das? Und eigentlich müssten wir davon ausgehen, dass das Gehirn exakt dafür programmiert ist, eben diese vielen Sprachen gleichzeitig managen zu können.
Würden Sie denn sagen, dass es trotzdem so eine Art Limit für unser Gehirn gibt? Also dass bei, weiß ich nicht, 10 Sprachen dann wirklich Schluss ist?
Schwierig zu beantworten. Vielleicht gibt es immer irgendwo einen Fall. Ne? Aber wie gesagt, ich weiß, in Afrika sagen viele Leute von sich, dass sie 12 Sprachen gut sprechen. Da fragt man sich, ne? Wo ist das Limit? Also bei 12 ist es noch nicht. Aber es gibt wirklich zu wenig Forschung, deswegen sind wir ja auch dran.
Jetzt haben Sie quasi diese Bestandsaufnahme geleistet, wie Babys in Ghana mit Sprachen, mit verschiedenen Sprachen in Kontakt kommen. Ausgehend von dieser Bestandsaufnahme, was wollen Sie jetzt erforschen?
Ich habe jetzt als nächstes Studien dazu geplant, die untersuchen sollen, ob Babys von früh an ihre Sprachen auch schon unterscheiden können. Weil für mich ist das so der allererste Schritt. Ne? Also Babys hören also dieses Sprachkauderwelsch um sie herum. Können sie differenzieren, dass eine Sprache Englisch ist, eine Sprache Akan und eine Sprache Ga? Können sie diese Sprachen auseinanderhalten? Denn das ist ja dann der erste Schritt, um zu verstehen, okay, ich muss von diesen unterschiedlichen Sprachsignalen die Laute erlernen, die Sprachmelodie erlernen und Wörter und Sätze erfassen. Das ist etwas, was ich mir anschauen möchte.
Und wie?
Das wird dann experimentell untersucht mit Babys, die werden 4 bis 5 Monate alt sein. Wir werden die in sogenannten Habituierungsexperimenten testen. Also die sitzen dann bei einer Bezugsperson auf dem Schoß und vor ihnen ist ein Bildschirm, der ein Schachbrettmuster zeigt. Das nutzen wir, weil Kinder da gerne drauf gucken. Und wir wissen, wenn wir ihnen dann zum Beispiel eine Sprache vorspielen, dass sie das erstmal interessant finden und hochgucken. Wenn aber diese Sprache zu lange dauert, werden sie irgendwann gelangweilt und gucken weg. So, wenn ich jetzt also Englisch spiele, wird das Kind irgendwann gelangweilt sein und weggucken. Wenn ich dann die Sprache wechsle, zum Beispiel zu Akan, wird das Kind wieder interessiert sein, weil etwas Neues passiert. Es wird aber dieses Interesse, indem es wieder hochguckt auf den Bildschirm, nicht zeigen, wenn es nicht mitbekommen hat, dass wir zwei verschiedene Sprachen gespielt haben. Und das werde ich versuchen mit verschiedenen Muttersprachen, die diese Kinder hören. Wir haben aber noch ganz viele andere Studien in der Pipeline, die in Ghana stattfinden.
Da hat sich jetzt quasi bei Ihnen ein riesiges neues Forschungsfeld aufgetan,
ja,
mit Ghana.
Ja, absolut.
Ne? Weiß man denn, wie sich Bi- oder eben Mehrsprachigkeit auswirkt, also ob das positive Effekte hat, auch sonst so auf unsere kognitiven Fähigkeiten, weiß ich nicht, Alzheimer-Risiken oder sonstiges?
Ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben vor allem Forschungsdaten über Erwachsene aus den letzten 20, 30 Jahren, die gut dokumentiert, dass es sogenannte kognitive Vorteile gibt für Sprecher von mehreren Sprachen. Und das betrifft zum Beispiel die Aufmerksamkeit. Bilinguale oder mehrsprachige Menschen sind besser darin, nicht relevante Informationen zu unterdrücken und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Aha. Das ist ja ganz praktisch im Leben.
Ja, das ist ganz interessant. Sie sind auch besser im Wechseln von komplexen Regeln. Also das nennen wir Exekutivfunktionen. Also wenn ich irgendwie eine Tätigkeit ausführe und es ist auf einmal gegeben, dass ich ganz schnell etwas anderes ausführen muss, eine andere Handlung, dann sind dort Bilinguale auch besser. Und man vermutet, dass es damit zu tun hat, dass sie eben in ihrem Alltag trainiert haben, oft zwischen zwei komplexen Systemen hin und her zu switchen.
Genau, weil sonst würde man ja so ein Kauderwelsch sprechen. Ne?
Richtig, also, genau.
Weiß man was darüber, inwiefern diese Erwachsenen in Ghana wirklich trennscharf switchen können? Also zwischen verschiedenen Sprachen oder ob dann doch so ein Mix rauskommt?
Da kommt kein Mix raus, es sei denn, er ist gewollt. Also die können die Sprachen schon trennscharf abtrennen. Ne? Also wenn sie jemanden vor sich haben, der kein Ga spricht, dann werden sie bei Akan bleiben. Aber wenn sie jemanden vor sich haben, der beide Sprachen spricht oder wo sie auch wissen, der spricht noch mehr, der spricht 3, 4, 5 Sprachen, dann wird da auch gut gemischt. Ja, das nennen wir Code-Switching. Das ist was, was alle bilingualen Menschen machen. Wenn sie in der U-Bahn sitzen, werden sie das manchmal hören, dass jemand in einer fremden Sprache spricht.
Ja,
und
Deutsch,
auf einmal
hört
kommen.
Man das oft.
Richtig, man hört es sehr oft, dass dort gewechselt wird. Das ist ganz intuitiv. Und das Interessante ist auch, wenn man die Leute fragt, ob sie sowas machen, behaupten sie immer, sie machen das nicht. Mhm. Das sind unbewusste Prozesse.
Okay, also dieses Switchen ist eine kognitive Leistung, die da stärker vorhanden ist.
Ja, und das ist tatsächlich eine Sache, an der wir jetzt auch gerade arbeiten in Ghana. Eine Masterstudentin von mir, die auch aus Ghana kommt, die in unserem internationalen Masterprogramm studiert, die ist aktuell in Accra, in der Hauptstadt von Ghana, und macht Experimente mit Zweijährigen, die dann Sätze hören, die auf Englisch starten und dann auf einmal kommt ein Wort auf Akan. Oder andersrum, ein Satz beginnt in Akan und dann kommt ein Wort auf Englisch. Oder der ganze Satz ist in Akan oder der ganze Satz ist in Englisch. Und sie möchte sich dann anschauen, wie schnell ein Kind dieses letzte Wort verarbeitet. Ob das für das Kind schwerer ist, wenn da ein Sprachwechsel stattgefunden hat. Mhm. Und unsere Hypothese ist, dass das nicht schwer sein dürfte für diese Kinder, weil sie eben so viel mit diesem Code-Switching in Kontakt kommen. Es gibt ähnliche Befunde aus Nordamerika, wo gezeigt wurde, dass das schwerer ist für Kinder, wenn sie sowas hören wie Look at the chien, also gewechselt wird von Englisch auf Französisch, auf den Hund zu schauen, als wenn es einfach Look at the dog heißt. Und wir denken, dass es damit zu tun hat, dass vielleicht dort weniger in der Kultur ist, so stark zu Code-Switchen, wie das in wirklich multilingualen Kulturen der Fall ist.
Sie haben schon gesagt, Bilingualität ist ganz gut erforscht, aber Multilingualität, heißt das so, oder Polylingualität, Mehrsprachigkeit, ja, bisher nicht so.
Ja.
Warum eigentlich nicht?
Das ist wie so eine Art Macke unseres Fachs. In der Psycholinguistik, genauso wie in der Neurolinguistik, das ist ähnlich, wollen wir immer gerne ganz kontrollierte Studien haben. Wenn wir dann Bilinguale untersuchen, dann haben wir es gern, dass wir sagen, okay, die sind alle deutsch-französisch sprechend zum Beispiel. Und bei Mehrsprachigen bekomme ich keine großen Stichprobengruppen zusammen, bei denen ich sagen kann, die sprechen alle Deutsch, Französisch, Englisch. Also wird dann diese Forschung einfach nicht gemacht.
Pragmatismus.
Richtig. Und ich sage dann an dieser Stelle, das ist ein Riesenfehler. Wir müssen das akzeptieren, dass vielleicht die Datenqualität ein bisschen verrauschter ist. Also ich nehme das einfach in Kauf. Ich nehme diese Vielfalt in Kauf. Ich weiß, in meinem Datensatz, über den wir gerade geredet haben, sind 120 Familien mit 20 verschiedenen Sprachen. Aber das ist die Realität. So sieht es halt dort aus. Und das muss man in der Forschung abbilden, finde ich.
Dabei wird diese Mehrsprachigkeit, also über zwei Sprachen hinausgehen, schätzungsweise auch jetzt zumindest hier in Berlin immer mehr Realität sein, oder?
Absolut, ja, das ist so. Also es gibt gerade aus Berlin auch ganz gute Statistiken dazu, dass schon über 40, ich glaube inzwischen 45% aller Kinder mindestens bilingual aufwachsen.
Und darüber hinaus, also nicht nur, dass Mehrsprachigkeit noch nicht so gut erforscht ist, ist ja auch Afrika ein blinder Fleck bislang in der Spracherwerbsforschung. Ja. Sie haben vorhin schon gesagt, man forscht eigentlich an den immer gleichen Sprachen. Englisch, Französisch, ne? Gerne dann in Kanada zum Beispiel. Ich habe die Zahl gelesen, dass bisher Mehrsprachigkeit nur an 2% der mehr als 7000 Sprachen weltweit erforscht ist. Stimmt das?
Der Erstspracherwerb ist bei 2% aller Sprachen weltweit
der Erstspracherwerb.
Ah, okay. Also da wird noch nicht mal geschaut, ist das monolingualer Erwerb oder bilingualer Erwerb. Aber wenn wir über die Sprachvielfalt generalisieren wollen, also wenn wir verstehen wollen, wie wird Sprache erworben, ne, diese Fragen, die wir uns hier gemeinsam gestellt haben gerade, wie geht das, dass wir eine Sprache, mehrere Sprachen, verschiedene Sprachen erlernen, was befähigt den Menschen zu diesem Vermögen, reicht es eben nicht, nur auf 2% der Sprachen weltweit zu schauen. Ne? Und das ist ein Riesenproblem, weil wir haben in der Forschung oft die Neigung dazu, zu generalisieren. Wir behaupten dann, ne, das sind die Meilensteine des Spracherwerbs und so geht das vonstatten. Kinder achten erst auf die Sprachmelodie, bevor sie dann wissen, was Worteinheiten sind, was Satzeinheiten sind und so weiter. Aber es gibt zum Beispiel auch Sprachen, bei denen die Sprachmelodie ganz anders aussieht oder wo es vielleicht gar keine Betonung gibt. In den ghanaischen Sprachen zum Beispiel gibt es fast keine Wortbetonung.
Ah, also klingt alles eher so monoton?
Die haben lexikalische Töne, heißt das, und grammatische Töne. Also jede Silbe hat einen Ton. Und das alterniert immer so zwischen hoch und tief. Aber das ist nicht umsetzbar in eine Wortbetonung. Ne? Also sowas wie umfahren, so diese schönen Beispiele, die wir im Deutschen haben, das können die noch nicht mehr hören, dass es da einen Unterschied gibt. Genau, also viele der Ideen darüber, wie Spracherwerb vonstatten kommt, die basieren dann auf Sprachen wie dem Deutschen oder dem Englischen, wo dann gesagt wird, ne, für Kinder ist die Sprachmelodie erstmal sehr wichtig. Und wenn sie die dann erworben haben, kommen sie in die Wörter und die Sätze rein. Aber das muss in anderen Sprachen eben anders laufen. Wir können dann nicht behaupten, dass diese Erwerbsverläufe universal oder generalisierbar sind. Das macht die Forschung.
Das ist Ihnen ja auch wichtig, da mehr die gesamte Welt in den Blick zu nehmen. Ne? Sie haben ja auch so einen internationalen Masterstudiengang, wo auch Studierende wirklich auch aus afrikanischen Ländern, aber auch aus der ganzen Welt
Aus der ganzen Welt und viel aus dem globalen Süden, ja.
Warum ist Ihnen persönlich das so wichtig?
Mir ist das persönlich wichtig, aufgrund meinem theoriegeleiteten Interesse zu verstehen, wie Sprachen erworben werden. Dass ich finde, unser Fach kommt zu kurz, wenn wir uns zu sehr auf wenige sehr ähnliche germanische, indogermanische Sprachen beschränken. Aber ich weiß auch, dass es für die Leute wichtig ist, vor Ort, dass diese Forschung gemacht wird. Es ist zwar Grundlagenforschung, aber unsere Forschung gerade mit Babys und Kleinkindern ist auch immer Wegbereiter von Therapiemöglichkeiten und Diagnostikmöglichkeiten von Kindern, die Sprachentwicklungsstörungen haben. Und Kinder, die Sprachentwicklungsstörungen haben, haben später, wenn das nicht behandelt wird, Schwierigkeiten in der Schule mitzukommen. Einfach weil sie Sprache schlecht verstehen und sich schlecht äußern können. Und in den Ländern, über die wir gerade reden, gibt es dazu überhaupt nichts. Da gibt es keine Diagnostik und keine Therapien und so weiter, weil eben schon allein die Grundlagenforschung, Forschungsergebnisse fehlen, wie der normale Spracherwerbsverlauf des Kindes sein müsste.
Also es interessiert Sie aus Leidenschaft fürs eigene Forschungsfeld, aber auch im Sinne der Bevölkerung der jeweiligen Länder.
Ja, ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Forschung in allen Fächern globaler wird. Und ich glaube, dass die Forschung davon auch profitiert am Ende des Tages, dass wir Zusammenhänge und Grundsätze besser verstehen, wenn wir ein globaleres Bild einnehmen, die globale Perspektive.
Nathalie Boll-Avetisyan, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Nathalie Boll-Avetisyan, Professorin für Psycholinguistik an der Universität Potsdam. Sie will herausfinden, wie Kinder mit gleich mehreren Sprachen aufwachsen und forscht dazu in Ghana. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwes.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.